Einen wunderschönen guten Tag. Servus, ist Sani. Herzlich willkommen heute am 28. März 2023 zur 785. Folge. Verbinde die Punkte. Nichts regretten, mein heutiger Titel. Je regrette rien. Ja, ich bereue nichts. Wurde ja in der Vergangenheit durchaus das ein oder andere Mal schon musikalisch angesprochen, dieses Thema. Und ja, die Vergangenheit. Bleiben wir dabei, die Dinge, die einem widerfahren sind, die man getan hat, die man gesagt hat, gedacht hat, führen einen in der Summe alle zu dem Punkt, an dem man jetzt in diesem Moment steht. Und ja, wenn man mit seinem jetzigen Leben zufrieden ist und ja, den Tag ja, pflücken kann, sozusagen, dann gibt es da auch ja, nichts zu regretten. Und ja, wie gesagt, viele hängen noch in der Vergangenheit fest, viele blicken ausschließlich auf die Zukunft und hoffen, dass uns da endlich irgendwer aus diesem Schlamassel raus retten wird. Und ja, einige schaffen es aber dann dennoch, den Tag zu nutzen und zu versuchen, eigenständig aus den Schlamasseln, die einem da vorgesetzt wurden, zu erheben, sich zu ermächtigen im besten Sinne. Und ja, da könnte man viel drüber reden. Ich will euch allerdings nicht mit den Dingen nerven. Ihr kennt mich. Ja, ich denke, wir sind alle alt genug und jeder hat da inzwischen genug Einblicke erhalten, um sich da auch inzwischen ja, ein bisschen selbst weiterzubilden. Hier bleiben wir bei der Weltenbühne und ja, schauen auf die Veränderungen, die sich da in den letzten Jahren gezeigt haben und ja, auch dieses Wochenende munter vorangegangen sind. Ja, wenn man macht sich die eigenen Gedanken, muss ich immer wieder sagen, gerade in den heutigen Zeiten, trefft eigene Entscheidungen, lasst euch nicht von irgendjemand etwas vorerzählen, der ja ganz, ganz sicher die Infos hat, dass morgen dann doch alles anders ist. Und ja, bildet euch. Punkt. Bildet euch. Nun gut, soll es gewesen sein, eine kurze Vorrede. Wir beginnen. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal getan in Pakistan? Dort hat sich das Parlament getroffen und Pakistan ja, sieht sich, wie viele, viele andere Länder auch, inneren Unruhen ausgesetzt. In der Mitte der Krise rund um den ehemaligen Premierminister Imran Khan hat man sich hier nun getroffen. Und ja, diese Bilder sehen wir eben nicht nur aus Pakistan, sondern auch ja, aus vielen westlicheren Ländern. Das schauen wir uns nachher gleich noch an. Ja, und hier ist er, Imran Khan, der am Wochenende eine große, große Rallye, eine Wahlkampfveranstaltung gegeben hat. Auch er bildet da wohl einen gewissen Kult, kann man fast schon sagen. Der ungeliebte, starke Mann, also von den Medien, vom Establishment, ungeliebte, starke Mann. Das Thema haben wir ja auch in anderen Ländern, allen voran natürlich in den Vereinigten Staaten. Und da blicken wir jetzt drauf. Donald Trump, Prophet des Untergangs. Der Ex-Präsident hat sich für seine erste Wahlkampfrede einen Ort ausgesucht, der rechtsextremen viel bedeutet. Von der Endzeit hat hier schon einmal jemand gesprochen. Da gab es wohl einen Sektenvorfall in der Vergangenheit. Und ja, hier haben wir den Waffennah Ted Nugent. Während Trump-Kundgebung rechtsradikaler Sänger beschimpft Zelensky als homosexuellen Spinner. Geht natürlich gar nicht. Also weiter hier ausschließlich Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker, die für Donald Trump sympathisieren. So zumindest der Eindruck, den man gewinnen sollte oder ja, könnte, wenn man dem deutschen Mainstream und auch ja, anderswo hier Glauben schenkt. So, dann ja, die rechtsextremen Verschwörungstheoretiker. Es gibt gewisse Hinweise, dass da doch durchaus immer wieder auch aus den US-Behörden gewisse Kräfte eingesetzt wurden, um ja genau dieses Bild ja, dieser rechtsextremen Anhänger Donald Trumps zu unterstützen. Hier heißt es 20 bestätigte Vorfälle und Operationen, die Dutzende von Bundesangestellten, FBI-Agenten und State Operatives, also ja, wie könnte man das sagen, Maulwürfe vielleicht, die Trump-Menge am 6. Januar infiltriert haben und die Proteste angeführt haben. Also mehr und mehr zeigt sich, dass diese Proteste am 6. Januar, dieser Kapitolsturm, auch ja, eine inszenierte Aktion gewesen sind. Wundert in diesen Tagen keinen mehr, aber es kommt eben einfach mehr und mehr ans Licht. Und ja, dann haben wir auch noch gewisse Fortschritte, wenn es um unseren guten alten Bekannten John Durham geht. Der Ermittler hat nun Beweise veröffentlicht in Form von Textmessages des FBIs. Und ja, hier ergibt sich ebenfalls eine gemeinsame Kampagne, um gegen Trump vorzugehen, um eine Schmierenkampagne sozusagen gegen Trump zu inszenieren. Also die Dinge liegen auch hier relativ klar auf den Tisch. Und ja, hier wird durchaus mal wieder von Hillary Clinton gesprochen, ihrem Anwalt Michael Sussman und so weiter und so fort. Alle hängen sie mit drin. Aus irgendeinem Grund möchte man nicht mehr, dass Donald Trump nochmals Präsident wird. Ja. Irgendwas ist da. So, Kritik an der Ortswahl. Trump hält vor drohender Anklage Rede in Waco. In der texanischen Stadt fand vor 30 Jahren ein Polizeieinsatz gegen eine Sekte statt. Da haben wir schon angedeutet, mehr als 80 Menschen starben. Trump wird vorgeworfen, Gewalt schüren zu wollen. Ja, die alte Leier sozusagen. Und hier nochmal Gateway Pundit. Trump wird wohl diesen Mittwoch, also morgen, angeklagt. Und ja, er soll sich wohl erstellen. Ich sehe hier weiterhin eine große ja, Kampagne, wie schon gesehen, um von eventuell dringlicheren Themen in den USA abzulenken. Da gibt es ja durchaus das ein oder andere, werden wir heute auch noch sehen. So, der mexikanische Präsident sagt, dass eine Verhaftung von Donald Trump seine Kandidatur für das Jahr 2024 stoppen sollen, also dass es genau dafür eingesetzt wird, um hier mal erneut gegen Donald Trump vorgehen zu können. Sehen wir seit dem Jahr 2015 eigentlich, seitdem Donald Trump hier bekannt gemacht hat, als Präsident kandidieren zu wollen. So, dann haben wir diesen Prozess gegen Trump, diese Anklage, diese vermeintliche. Es geht um Stormy Daniels, und Trumps Anwalt hat Ethikbeschwerde gegen den Staatsanwalt von Manhattan eingereicht, und laut neuesten Aussagen, oh, das nervt doch, ja. Laut neuesten Aussagen hat die Staatsanwaltschaft von Manhattan das Verfahren gegen Trump eingestellt. Das kam gestern heraus. Wie gesagt, wir schauen uns an, was am morgigen Mittwoch passieren darf. Und ja, selbst Stormy Daniels gibt zu, dass sie niemals eine Affäre mit Donald Trump gehabt hat. Haben wir in der letzten Sendung schon gesehen, glaube ich. Und ja, die Trump-Affäre ist niemals passiert. Das hat sie nochmal ganz öffentlich nun bekannt gegeben. Also, ihr seht, wie ja, peinlich hier fast schon die Versuche sind, Donald Trump in eine gewisse Ecke bzw. eine strafrechtliche Ecke zu manövrieren. So, Trump-Anhänger machen Soros für drohende Anklage gegen Ex-Präsidenten verantwortlich. Wie kann man einem ja, Philanthropen wie George Soros nur selbiges vorwerfen? Völlig absurd, wie ich finde. Soros hat den politischen Krieg finanziert. Marjorie Taylor Greene ruft nach der Verhaftung von Alvin Bragg. Alvin Bragg, der Staatsanwalt oder der Bezirksanwalt von Manhattan, der Donald Trump hier eben eventuell auf, ja, nicht Anweisung vielleicht, sondern ja, Weisung von George Soros, wie gesagt, macht euch die eigenen Gedanken, hier anklagen wollte und ihn auch ins Gefängnis bringen will. So, wir kommen zu den Reichen und Schönen sozusagen. Kanye West ist nicht mehr länger Antisemit. Wunderbare Meldung. Der Begriff des Antisemitismus, ja, durchaus auch einer, den man sich mal genauer anschauen könnte. Wir blicken auf ja, Jeffrey Epstein und seinen Anwalt Alan Dershowitz. Dieser hat gesagt, dass der ja, pädophile Milliardär sich nicht umgebracht hat. Also Epstein didn't kill himself. Der Schwitz hat sich dann allerdings sehr, sehr schnell berichtigt und hat gesagt, er hat sich wohl mit Hilfe von den Wachen umbringen können. Also ja, die Dinge liegen weiterhin hier offen auf dem Tisch und kommen ja durch den ein oder anderen Versprecher durchaus mal wieder an die Öffentlichkeit. Und auch beim ZDF ist man schon auf gewisse Dinge aufmerksam geworden. Die Sexhändlerin heißt es hier. Sexhandel in der High Society. Der Fall Ghislaine Maxwell. Eine ZDF-Info-Doku. Also auch hier geht es ganz, ganz langsam Schritt für Schritt voran, der Öffentlichkeit zu zeigen, was hier tatsächlich gespielt wurde. Es fehlt allerdings ein sehr, sehr wichtiger oder wichtiger Komponenten. Ein Handel besteht ja immer aus zwei Parteien, dem Händler und demjenigen, der die Güter erhält. Und bei Ghislaine Maxwell ist es allerdings so, dass sie zwar als Sexhändlerin verurteilt wurde, allerdings ihre Kundschaft offiziell zumindest völlig unbekannt ist. Auch das ein Novum in der Juristerei. Eventuell kommt da noch was zu entsprechender Zeit. So, und ja, dann nochmal zurück zu Donald Trump. Hier heißt es Donald Trump vor Secretary of State, also Donald Trump als Außenminister. Hier ist man weiterhin der Meinung, dass Ron DeSantis der nächste US-Präsident werden sollte. Auch da gibt es ja ganz, ganz leise Gerüchte, dass ebenfalls eine gewisse Beziehung zu George Soros besteht. Und ja, Trump behauptet, dass DeSantis in einem Zigarrenladen arbeiten würde, wenn Trump ihn damals nicht unterstützt hätte. Er hat keine Personalität. Das scheint schlecht für einen Politiker zu sein. Schauen wir mal, wie es mit den beiden weitergeht. Für mich auch ein großer, großer Show-Aspekt bei dem Ganzen. So, und dann hat Donald Trump sich in Waco zu Xi und Putin geäußert. Und ja, das in seiner gewohnten Art. Trump wird dafür angegriffen, dass er sowohl Putin und Xi Jinping, die beiden Diktatoren, wie sie heißt, Diktatoren, gelobt hat. Und ja, was hat er gesagt? Trump nennt Putin und Xi sehr smarte Menschen, Personen. Und ja, er hat halt Biden angegriffen. Kommen wir gleich drauf, weil der in Kanada seinen nächsten Fauxpas geleistet hat. So, bleiben wir kurz bei Xi Jinping. Wie gesagt, wird immer wieder die Theorie, oder die steht eigentlich weiter, dass hier diese drei Herren, Xi, Trump und Putin, einen gewissen Auftrag wohl erhalten haben und sie den ja weiterhin ziemlich straight durchziehen. Kann sich jeder selber mal ein bisschen anschauen. Und ja, hier heißt es, im Windschatten des Krieges Chinas globales Erwachen. Xi Jinping sieht seinen Moment gekommen. Noch nie zuvor hat er den Westen so offensiv herausgefordert wie aktuell. Der Autokrat stellt sein Land als Friedensnation dar, von der keine Verwestlichung drohe. Und propagiert damit eine Weltordnung, die vor allem im globalen Süden verfängt. Wer auch immer diesen Absatz verstehen möchte. Ja, und dann blicken wir auf Sleepy Joe, der in Kanada bei seinem Besuch nun Kanada mit China verwechselt hat. Muss man eigentlich nicht viel dazu sagen. Haben wir es da von der?
China for stepping up. Excuse me. I applaud today. I applaud China for stepping up. Excuse me. I applaud Canada. That's what I'm thinking. So today I applaud.
Ja, kann ja mal passieren. Ist ja nicht mehr der Jüngste, hier Sleepy Joe. Und ja, er hat auch eine weitere durchaus bemerkenswerte Rede gehalten. Ich habe gehört, es war Schokoladeneiscreme. Biden eröffnet seine Rede, indem er sich über Eiscreme beschwert. Und ja, Sonnenbrille und Eiscreme sind ja mehr und mehr das Merkmal von Sleepy Joe geworden. Und ja, er sieht auch weiterhin wie unser guter Olaf keine Probleme, wenn es um die Bankenkrise geht, die werden wir uns später noch anschauen. Biden, ich sehe nichts, das kurz vor dem Explodieren ist. Da scheiden sich ja die Geister, nicht nur wenn es um die Bankenkrise geht, sondern auch andere Dinge sind ja durchaus explosiv geworden in den letzten Wochen und Monaten. Und ja, Kim.com, der uns heute ein bisschen begleiten wird, weist darauf hin. Hier heißt es, jeder Amerikaner muss verstehen, dass es 2024 möglicherweise keine Präsidentschaftswahlen geben wird, wenn Biden nicht gestoppt wird. Möglicherweise gibt es keine Vereinigten Staaten von Amerika. Biden führt die Welt in einen Atomkrieg. Ja, lassen wir mal so stehen. Wie gesagt, ich sehe das ein bisschen weniger fatalistisch. Den Atomkrieg werden wir uns hoffentlich ersparen. Aber ja, man kann es durchaus so ausdrücken, dass hier Biden die Vereinigten Staaten in einen Konflikt hineinstolpert, den er selber ja nicht kontrollieren kann. Und ja, da werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber auch hier, wie gesagt, das Triumvirat sozusagen, Putin, Xi und Trump, hat eventuell die Dinge hier doch noch im Griff, auch wenn es von außen natürlich nicht so aussehen mag. So, alles Verschwörungstheorien. Wir blicken auf eine dreitägige Visite des neuen britischen König Charles III. Erster Staatsbesuch von König Charles III. In Deutschland. AD und RTL planen Sondersendungen. Ja, wunderbar. Morgen, am 29. März, wird es soweit sein. Da freuen wir uns natürlich alle schon seit Wochen drauf. Und ja, sie werden weiter vorgeführt. Die drei Säulen sozusagen. Skurriles Bild des Papstes geht viral, durch künstliche Intelligenz erstellt. Oh, schau, habe ich mal wieder nicht bemerkt. Die KI-Bilder, da muss man inzwischen echt gut aufpassen. Ein interessantes Bild des Papstes geistert zurzeit durchs Internet. Es zeigt den Pontifex in einem üppigen Daunenmantel. Nutzer spekulieren über die Echtheit der Aufnahmen. Ja, die Zeiten sind wohl vorbei, in denen man das auf den ersten Blick einfach ja, bewerten hat können. Photoshop gab uns da eine Phase, in der man ja darauf vorbereitet wurde, dass man nichts mehr glauben kann. Und nun mit den KI-generierten Bildern ist die Geschichte wohl endgültig vorbei. Aber soll uns alles nicht stören, wird schon werden. So, wegen Lungenentzündung. Brasiliens Präsident Lula sagt China-Reise ab. Es sollte um Handel gehen und um den Ukraine-Krieg. An diesem Wochenende wollte der brasilianische Präsident Lula nach China reisen. Nun durchkreuzt eine Erkrankung die Pläne. Und er soll ja tatsächlich auch im Krankenhaus liegen. Und ja, hier eine altbekannte Geste. Mal wieder. So. Die Frankfurter Rundschau. Wir bleiben bei den Galionsfiguren sozusagen und blicken nach Bayern. Bayern zahlt 232.000 Euro Monatsmiete für Södermuseum in Nürnberg. Ja, wunderbare Geschichte. Wer eine solche ja, Lichtgestalt an der Spitze des Staates hat, der sollte sich über so ja, Peanuts-Beträge tatsächlich nicht aufregen. Hier, und damit kommen wir nach Frankreich. Wie gesagt, wir haben drei durchaus wichtige westliche Länder, ja, kann man so sagen, die, also wenn man Israel als westliches Land sehen möchte, die da große, große Probleme in den letzten Tagen offenbaren, vor allem wenn es um ja, die Zufriedenheit der Bevölkerung geht. Da blickt man sowohl nach Israel als auch, wie hier, nach Frankreich und ja, vor allem auch nach Deutschland, aber ja, Schritt für Schritt. Dieser Mann ist ein Witz, heißt es hier. Macron nimmt während einem TV-Interview die Luxusuhr ab und erntet Kritik. Ja, die Uhr des französischen Präsidenten stört bei einem TV-Interview. Er nimmt sie ab, was nicht unbeobachtet bleibt. Zeigt die Geste, dass Emmanuel Macron abgehoben ist. Ja, eine Luxusuhr beim Präsidenten. Ich denke, das ist gerade in Frankreich eigentlich eine Sache, die für weniger große Aufregung sorgen sollte. Wenn allerdings der Präsident kurz davor über der Abstriche gesprochen hat, die die Bevölkerung leisten muss, dann ja, ist diese Geste, diese Uhr abzunehmen, natürlich doppelt fragwürdig. Aber ja, dem Franzosen sollte es eigentlich nichts ausmachen. Denn ja, wir sehen, dass hier weiterhin gewisse Dinge sehr entspannt gesehen werden. Hier heißt es, ein verrücktes Video zeigt, dass ein französisches Restaurant oder zeigt am Besuch eines französischen Restaurants, die ja, Wein trinken und dinieren, während die Stadt um sie herum ja, brennt. Und das Ganze habe ich hier nochmal als Video. Ja, willkommen in Frankreich. Pariser Romantik heute. Wie gesagt, man stört sich da nicht und isst Kuchen, sozusagen. Ja, wunderbare Bilder. Was für Zeiten. Nun gut, bleiben wir in Frankreich. Protest in Frankreich. Der linke Block will Klassenkampf wie im 19. Jahrhundert. Die Gewalt rund um die Proteste zur Rentenreform nehmen landesweit in Frankreich weiter zu. Wie konnte es zur Eskalation kommen? Ja, wir werden sehen, wie lange Paris noch brennen darf. Und ja, bei der Mail Online heißt es Chaos in Frankreich. Die Polizei setzt Tränengas gegen Protestierende ein und 800.000 waren in Paris unterwegs, um gegen die Pensionsreformen zu demonstrieren. Und hier heißt es, Proteste eskalieren, Innenstädte stehen in Flammen, mehr als 100 Polizisten verletzt. Also Frankreich weiterhin auf einem ebenfalls sehr, sehr eindeutigen Weg. Und hier heißt es bei Politico, Frankreich brennt in nächtlichen Protesten. Annähernd 1000 Feuer sind allein in Paris verzeichnet worden. Man ist wohl entsprechend angepisst und eventuell macht man einfach auch kein Feuer. Würde man am Land wohnen, wäre das sehr viel einfacher als Stadtmensch, muss man da eventuell zu unorthodoxen Mitteln greifen. Na gut. Ja, natürlich alles nicht zu lachen. Wer ein bisschen einen Einblick haben möchte, wie da vorgegangen wird gegen die Protestierenden, wobei ich hier durchaus eine etwas gibt's nichts zum Schönreden. Einfach drauf. Und es würden die Proteste in Gewalt in einem Land stattfinden, das die westliche Politik nicht unterstützt, würde sie 24 Stunden auf allen Plattformen sehen. Dadurch aber, dass es hier um Frankreich und Macron geht und die Gefahr der Ansteckung, Contagion, großes, wird geschwiegen. Irgendwann muss man es ganz, ganz offen zeigen, wo die Demokratie aufhört oder beginnt oder ihre Fratze zeigt, je nachdem, wie man das sehen möchte. Unglaubliche Bilder aus Frankreich mal wieder. So, und damit kommen wir nach Israel. Protest in Tel Aviv. Ebenfalls ein unglaublich intensiver geworden. Hier geht es nicht um eine Rentenreform, sondern um eine Justizreform, die hier Netanjahu durchdrücken wollte. Und das hat die Bürger und auch viele, viele Staatsangestellte auf die Barrikaden gebracht. Macron. Oh. Nochmal ganz kurz zurück nach Frankreich. Also hier nochmal die Frage, ob Macron den Kampf gegen die Massen sozusagen hier überleben kann. Politisch natürlich nur. Wobei der ein oder andere Franzosen, der ein oder andere Franzose durchaus die gute alte Guillotine wieder einführen würde. So. Damit blicken wir jetzt tatsächlich nach Israel. Netanjahu hat einen Bürgerkrieg erklärt. Das Ganze kommt vom ehemaligen Chef der Truppen, der israelischen Air Force, also der Luftwaffe aus Israel. Und der hat eben gesagt, dass hier Netanjahu gewisse Dinge ausgelöst hat. Auch in Israel wird da durchaus entsprechend vorgegangen. Demonstranten attackieren Haus von Netanjahu. Nach der Entlassung von Verteidigungsminister Gallant sind 10.000 Israelis auf die Straße gegangen. Gewerkschaften haben einen Generalstreik angekündigt. Haben wir ja in Deutschland auch gesehen. Verteidigungsminister Gallant muss gehen. Israels Premier Netanjahu hat im Konflikt des Landes Verteidigungsminister Gallant entlassen. Dieser hatte zuvor als erstes Kabinettsmitglied einen zumindest vorläufigen Stopp des Umbaus gefordert. Geht natürlich nicht hier, Bibi zu widersprechen. Gewerkschaften legen Staat Israel still, heißt es hier. Wirbel um eine Netanjahu-Rede, also auch dort, wir müssen nicht genauer darauf eingehen, ist wirklich Feuer unter der Hütte. Und Netanjahu hat dann gestern wohl tatsächlich diese Justizreform in Israel verschoben. Die wütenden Massenproteste zur kontroversen Justizreform zeigen Wirkung. Laut einem Koalitionsmitglied und dem israelischen Polizeiminister hat sich Ministerpräsident Netanjahu zu einer Verschiebung durchgerungen. Und das, obwohl mehrere Minister mit Rücktritt drohten. Und hier heißt es dann bei der Bild, Netanjahu knickt vor Massendemos ein. Die Macht der Demonstrationen. Wie gesagt, wenn das Ganze ein gewisses Ausmaß erreicht, kann man durchaus davon sprechen. Nun gut. Ja, allerdings warne ich ein bisschen davor, hier ja ganz klar einen Protest von unten, von ja, den Menschen selbst zu sehen. Es gibt gewisse Hinweise, dass auch hier eventuell ja, gewisse Kräfte agieren, um eine Art Frühlingssituation in Israel zu generieren. Ich habe hier einen Artikel vom Guardian. Meine Nachricht an Benjamin Netanyahu: Stoppe deinen Staatsstreich oder wir stoppen das Land. Und das Ganze geht von einem Artikel des Autors Yuval Noah Harari hervor. Der ein oder andere wird ihn kennen. Alter Spezi sozusagen von Klaus Schwab. Hier ein kleines Beispiel seiner Denkart. Menschen sind am Übergang hier sich mit Maschinen zu verbinden. Nur ein kleines Beispiel, wie gesagt, von Harari lässt sich da sehr, sehr viel finden, wenn man ein bisschen schaut. Und wenn er hier ganz klar zu Protesten gegen Netanyahu aufruft, kann man sich zumindest mal einige Gedanken machen. Aber ja, hier gibt es mal wieder gar nichts zu sehen. So, also, die Proteste in Israel haben zu einem Generalstreik geführt, Flüge gestrichen, Kitas dicht, Tausende auf den Straßen. Das Ganze tatsächlich gleichzeitig zu Deutschland mal wieder. Also Israel und Deutschland gehen da momentan ja, fast Hand in Hand. Und ja, damit kommen wir zum Großkampftag historischer Natur. Deutschland ist lahmgelegt. Der heutige, also gestrige Warnstreik könnte in die Geschichte eingehen, warum der Streik trotzdem nicht mit Frankreich vergleichbar ist und die Bundesrepublik künftig wohl häufiger stillstehen wird. Ja, das kann sich eh jeder denken. Wenn man sich ein bisschen umschaut, sehen wir weiterhin, dass ja die Bundesrepublik da einen ganz, ganz klaren Weg eingeschlagen hat. So, hier heißt es beim Fokus, der Streik heute ist der Anfang einer neuen Zeit. Ja, seit Mitternacht erlebt Deutschland einen Generalstreik neuer Dimension. Auf den ersten Blick sieht alles normal aus. Der Bäcker backt, der Lehrer lehrt und der Händler handelt. Die einzelnen Organe der Volkswirtschaft funktionieren also noch, ja, wenn man sich's einreden möchte. Und hier heißt es dann bei der Bild: Für diesen Streik werden alle bezahlen. Ja, bestreikt werden am Montag Fernzüge, Busse, Bahnen, Flughäfen, betroffen Millionen Berufspendler, Schüler und Reisende. Wie gesagt, einfach zu Hause bleiben, ja, soll doch nicht das große Problem sein, aber ja, was mische ich denn ein? So, ein Blick nach Ostdeutschland, wo weiterhin ja, gewisse grundsätzliche Verständnisprobleme bestehen, wenn es um unsere geliebte Demokratie geht, wie es scheint. 19% der Ostdeutschen vertrauen der Bundesregierung. Eventuell liegt es daran, dass man in Ostdeutschland schon mal eine Regierung gehabt hat, die sich dann ja im Nachhinein als absolut nicht vertrauenswürdig gezeigt hat. Und ja, eventuell ahnt man dann schon, wie das ganze Spiel ja heutzutage ausgehen wird. Ja, in einer Umfrage der EU-Kommission erhielt die Bundesregierung niedrige Zustimmungswerte für ihre Ukraine-Politik. Alles andere läuft natürlich spitze, sind wir uns ja weiterhin einig. Und ja, wo wir gerade bei den Ostdeutschen sind, ostdeutsche Identität, wir lassen uns nicht mehr von Feindbildern einlullen. Ja, warum sind Menschen, die in der DDR aufwuchsen, gegen Waffen für die Ukraine oder gehen auf peinliche Pegida-Demos? Ja, man hat hier mal wieder eine Erklärung. Also, liebe Ostdeutsche, wir haben das schon geklärt, lasst euch nicht für blöd verkaufen. Ich denke, ihr habt da einen gewissen Vorsprung. Der Westdeutsche, zumindest der klassische Wessi, ihr kennt das Bild. Ja, wird es auch noch merken. Der eine früher, der andere später. Nun gut. So, dann gibt es einen gewissen Aufstand auch in der Wirtschaft, nicht in der Ostdeutschen, gegen die Regierung. 20 Wirtschaftsverbände schreiben einen Brandbrief an die Bundesregierung. Er richtet sich gegen Robert Habeck und gegen sein Bundeswirtschaftsabbauministerium. Das ist ein schöner Begriff. Während sie vor kurzem noch den Grünen opportunistisch lobten, scheinen sie nun mehr zu merken, was der Wirtschaft blüht. Ja, wenn man überhaupt noch von der Wirtschaft sprechen kann, jetzt die nächsten Monate und Jahre. Man fährt da weiter mit 180 gegen die Wand, mit 360. Nun gut, auch die Opposition hat schon gemerkt, der Ampelstreit, diese Bundesregierung ist stehend K.O., sagt Merz. Und ja, da gab es gestern ein Krisentreffen der Ampel ein Ampelkrisenmarathon nach 10 Stunden abgebrochen. Wie es dann hier heißt, verhindert Holland, dass das Heizungsverbot kippt. Ja, gibt es viele Themen, die zum Streitpunkt mutiert sind in den letzten Wochen und Monaten. Und ja, der ein oder andere würde natürlich sagen, am besten ist, sie gehen einfach alle nach Hause. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Verhandlungen oder die Koalitionsverhandlungen werden heute fortgesetzt. Und ja, vor allem die Heizungspläne von Habeck werden da diskutiert. Stehen diese vor dem Aus? Widerstand in der Koalition wächst. Jetzt murrt auch die SPD. Also läuft weiterhin wunderbar in unserer geliebten Regierung. Und ja, auch in Berlin selbst gibt es ein bisschen Probleme. Klatsche für Initiative Berliner Klimavolksentscheid ist gescheitert. Luise Neubauer, neben Julian Zuber von German Zero, ist es nicht mehr ihr... Ja, wurscht. Also Neubauer von Fridays for Future am Abend auf der Wahlparty. Ja, sie ist sichtlich enttäuscht. Tja, so ist es, wenn man Luftschlösschen baut. Aber ich möchte hier natürlich in seinen Gefühlen verletzen. Liegt mir natürlich fern. Ja, dann bleiben wir ein bisschen bei der Klimageschichte Earth Hour. Am 25. März ging für das Klima weltweit die Lichter aus. Für das Klima sollen auch weltweit oder ja vor allem in Deutschland weiterhin die Lichter ausgehen. Wenn es so weitergeht, wird es auch entsprechend passieren. Wir blicken auf eine Aussage eines CERN-Professors. Windenergie versagt in jeder Hinsicht. Böse Bemerkung hier natürlich. Die gute Windenergie, die uns die Energiewende sichert. Ich sehe hier keine Probleme. Außer vielleicht einen gewissen Impact für die Vogel- und Insektenwelt über Infraschall. Belastungen von Anwohnern könnte man eventuell aufsprechen, über die Versiegelung des Bodens, über generell Missachtung jeglichen Schönheitsempfindens und so weiter und so weiter, über die Milliarden und Billionen, die da in den Sand gesetzt werden, müssen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Wunderbare Zukunftstechnologie, die vor allem umweltfreundlich ist für all diejenigen, die es noch glauben möchten. Nun gut. Striktes Verbrennerverbot vom Tisch. Ampel und die EU sind sich einig. Man kann sich noch einigen, tatsächlich. Und ja, das war mal oder ist der nächste Rückschlag hier, die Menschen dazu zu bringen, einfach nicht mehr Auto zu fahren. Und ja, ich habe immer wieder Meldungen zum Schreien. Er wollte klimaneutral fahren. Es gibt ja immer noch genug Menschen, die da wirklich dran glauben. Parkverbot, weil mein E-Auto zu schwer ist. Ja. Der eine früher, der andere später, wie gesagt. Und ja, nochmal ein Wort zum Streik. Hier heißt es dann, Warnstreik am Montag, freute sich jeder, der ein Auto hat. Und das ist ja genau eine Sache, die man eigentlich nicht mehr so gern sieht. Am liebsten wollen wir eigentlich die Autos der Menschen abschaffen. Sie sollen zu Hause bleiben in ihren 15-Minuten-Städtchen und die Fresse halten. Und da geht es weiterhin. Und ja, auch hier stellt der eine oder andere fest, dass das Auto durchaus auch eine Art der Freiheit sein könnte. Lass ich mal so im Raum stehen. Ja, dann blickt man noch ein bisschen ins beste Deutschland aller Zeiten. Millionenkosten durch Bröselbeton in Berlin, massive Mängel am Hauptbahnhof, Baustopp für Nord-Süd-Tunnel, also läuft weiterhin Spitze, auch im Süden. Erst 2037 in Betrieb, Münchner Stammstrecke wird immer teurer. Ja, bei der zweiten Stammstrecke sind derzeit 7 bis 7,2 Milliarden Euro Kosten und eine Inbetriebnahme im Jahr 2035 offiziell bekannt. Doch das dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, ja. Hätte ja auch tatsächlich überrascht, wenn hier irgendein Großprojekt mal pünktlich und eventuell sogar einigermaßen günstig über die realisiert werden könnte. So, auch in anderen Bereichen läuft es weiterhin spitze. Neue Kriminalstatistik offenbart alarmierende Zahlen. Hat natürlich nichts mit irgendwas zu tun. Messerangriffe, Einbrüche, Zuwanderer. Kann man das überhaupt in einem Satz sagen? Lieber Fokus, ist es nicht ein bisschen rechtsextrem sogar? Fragt er für einen Freund. Fraktionsvorsitzende von NRW-CDU fordert nach dem Fall Luise Tätern ab 12 strafrechtliche Grenzen setzen. Ja, wenn man über Grenzen spricht, hätte man diese Grenzen eventuell einfach im Vorfeld schon besser absichern sollen. Aber auch das wäre natürlich ein Vorschlag aus der ganz, ganz rechten Ecke. Und ja, was soll man sagen, die täglichen Einzelmeldungen. Mit Handgranate und Messer, alles völlig normal. 3 Menschen bei Angriff in Berlin verletzt, da könnte man weitermachen. Brandenburg, Axtangriff in regionaler Zug, 17-Jährige schwer verletzt. Auch ja, gibt's hier mal wieder absolut gar nichts zu sehen. Und ja, die Bürgermeister, ja, übertreiben hier auch ein bisschen, wenn es um diesen Hilferuf an den Bundeskanzler geht. Steuern und begrenzen Sie den Zustrom an Flüchtlingen aktiv. Ich denke, dass ja, der eh aktiv gesteuert wird. Von der Begrenzung kann man natürlich da nicht sprechen. Aber ja, was soll's. Wir sind ja auf dem Weg, Deutschland hier endgültig ein neues Gesicht zu geben, sagen wir es mal so. Ja, dann haben wir weiterhin die Zugriffe im Bereich des Missbrauchs. Missbrauch und Pornografie, Kinderschänderrazzia bei 106 Männern und Frauen, hunderte Datenträger sichergestellt, müssen ebenfalls Einzelfälle sein. Gibt natürlich auch hier kein systemisches Problem. Eventuell im Jugendsport, wird der ein oder andere sagen, wie Sklaven behandelt. Deutsches Tennis wird von Missbrauchsvorwürfen erschüttert. Ja, nicht der erste Verband, sage ich mal, nicht der erste Sport. Und ja, auch wenn es um die katholische Kirche geht, gibt es ja seit langem ganz, ganz hartnäckige Vorwürfe. Zum Missbrauchsskandal. Osnabrücker Bischof Bode ist zurückgetreten. Erstmals nimmt der Papst den Rücktritt des Bischofs in Zusammenhang oder den Rücktritt eines Bischofs in Zusammenhang mit einem Missbrauchsskandal an. Ich hoffe, dass ein Schritt für die Menschen im Bistum befreiend wirkte, teilte Franz Bode mit und spricht von eigenen Fehlern. Ja, muss ebenfalls ein Einzelfall sein. Wie gesagt, ja. Unglaublich. So, dann blicken wir noch auf die besten öffentlich-rechtlichen aller Zeiten. Geheimplan wohl durchgesickert, Rundfunkbeitrag steht vor drastischer Erhöhung. Endlich mag man sagen, die Qualität muss weiter gesteigert werden. Und ja, wer zahlt nicht gerne diese 18 Euro noch? Und man spricht inzwischen von 25 Euro, die in Zukunft im Monat gezahlt werden müssen, um ja das Rad weiter am Drehen oder das Rad weiter anschubsen zu können. Anders sieht es in Österreich aus. 69 Euro Ersparnis, Paukenschlag in Niederösterreich, Abgabe zur ORF-Gebühr fällt. Ja, nur ein kleines Beispiel, dass auch anders geht. So, und dann noch ein paar weitere Meldungen, ja, aus der besten Demokratie aller Zeiten. Anwalt kritisiert Anklageschrift gegen Michael Ballweg als zurecht gebastelte Geschichte. Und ja, auch bei der Bild ist schon angekommen. Dann hat der Querdenken-Gründer seine Anhänger abgezockt. Es geht um 500.000 Euro. Ja, man bildet hier mal wieder ein gewisses Narrativ. Nichtsdestotrotz müsste der Mann seit langem, langem, langem wieder auf freien Fuß sein. Aber wie gesagt, die beste Demokratie aller Zeiten. So, auch andere sitzen da seit längerem in Untersuchungshaft. Der Dr. Witschel sitzt seit über 3 Wochen in der JVA. Der Staat wird nicht müde, unliebsame Menschen zu verfolgen, heißt es hier auf dem Corona-Blog. Und ja, der Schwiegervater von Alaba, David Alaba, der bei der Reichsbürger-Razzia ebenfalls festgenommen wurde, Starkoch Frank Heppner, ist nun aus der U-Haft entlassen worden. Er wird verdächtigt, an Umsturzplänen der Reichsbürger beteiligt gewesen zu sein. Ja, lass mal so stehen. So, und dann von der Hamburger Morgenpost ein wunderbarer Artikel, wie Deutschland zur Lachnummer Europas wurde. Da gab man sich ja durchaus Mühe und allen voran natürlich unser beliebter Bundeskanzler Olaf Scholz, der ebenfalls ja vorgeführt wird. Einbrecher dringt in Wohnhaus von Olaf Scholz ein. Macht ein gutes Bild und ein noch besseres Bild macht natürlich unsere beliebte Außenministerin. Annalena Baerbock, sie wurde als Prostituierte beschimpft. Antideutsche Debatten im Serben-TV, Werbung kommt aus Deutschland. Ja, unsere Außenministerin, eine ehemalige Prostituierte, also dass ihr jetziges Profil, also Berufsprofil, da gewisse Ähnlichkeiten, ihr wisst schon, aber früher, ich meine, ja gut, anderes Thema, ich denke, da sollten wir jetzt keine Bilder im Kopf aufkommen lassen. Wir haben noch eine Meldung aus Berlin. Berliner Pergamonmuseum schließt komplett ein Teil öffnet erst in 14 Jahren wieder. Das Pergamon-Museum mit dem Pergamon-Altar. Und da gab es ja diese legendäre Meldung aus dem Jahr 2006. Der Satan wohnt in Berlin gegenüber von Angela Merkel. Wo auch sonst, mag der ein oder andere sagen. Und hier geht es eben um diesen Pergamon-Altar, in dem der Satan wohnt. Und das wird eben geschlossen. Kann man natürlich auch das ein oder andere hinein interpretieren. Und ja, wer von diesem Babylon Berlin die Schnauze voll hat, ihr seht hier diese Vergewaltigung der Landschaft durch diese Windparks, wie es immer so schön heißt. Wann checken die Menschen, was hier tatsächlich los ist? Aber ja, wie gesagt, der eine früher, der andere später. So, löst Landleben die Wohnungsnot? Gut wäre eine Wohn in der Pampa-Zulage. Ja, ich verstehe sowieso nicht, wie man generell da noch irgendwie anders agieren kann. Wie gesagt, muss jeder selber wissen. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, in einer deutschen Großstadt zu wohnen. Das ja, braucht keiner meines Erachtens. Aber wie gesagt, anscheinend stehen die Leute drauf, sonst hätten wir nicht solche Meldungen wie hier. Ich möchte auch keine Zulage dafür, dass ich in der Pampa wohne. Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben. Aber egal. Auch das ein anderes Thema. Nun gut, so. Damit kommen wir zurück zu gewissen Peinlichkeiten. Wie gesagt, die Welt lacht über Deutschland und ja noch ein bisschen mehr über die Vereinigten Staaten. Hier heißt es eine nationale Beleidigung. Eine saudische TV-Station verarscht Joe Biden. Hier ein kleiner Film, wie er hier die Treppe hochstolpert mal wieder. Also eine Lachnummer für alle bietet. Biden informiert Kongress über US-Luftangriffe in Syrien. Richtig so. Was wir brauchen, ist eine militärische Operation, einen militärischen Konflikt. Hat schon immer wunderbar funktioniert, wie ich finde. Und ja, da gab es wohl einen Vorfall und Biden hat die Iraner vor allem angesprochen. Er sucht keinen Konflikt mit dem Iran. Also der Westen ist hier auch weiter dabei, sich in Dinge einzumischen, die ihm nichts angehen. Und wenn die Amis so weitermachen, werden sie sehen, was in den letzten Jahren hier in der Region im Mittleren Osten und Nahen Osten passiert ist. Dort halten ja die Staaten, die Menschen inzwischen zusammen. Das kündigt sich an vielen, vielen Stellen an und das sehen wir jede Sendung wieder. So, was war denn da los? Verschwörungstheorien, die sich bestätigen, kann nicht sein. Die USA geben zu, dass sie syrisches Öl gestohlen haben, wenige Stunden, nachdem hier eben Hilfstruppen gewisse Basen okkupiert haben. Also, Hammer. Hat man das schon in der Sendung? Ich glaube schon. Die Vorwürfe gegenüber den Amerikanern hier, das syrische Öl zu klauen, ist natürlich in anderen Ländern, wie im Irak, in Libyen oder auch anderswo, in Afghanistan auch nicht. Ist nichts passiert da. Ging es nie um Öl. Nie. Geht auch heute nicht um Öl oder irgendwelche andere strategischen Dinge. Die Amerikaner möchten die Demokratie in die Welt bringen und wenn das ja, bei besonders widerporstigen oder widerständischen Regionen nur mit dem Militär geht, dann ist das eben so. Die Demokratie ist die beste Staatsform. Und ja, wer das nicht versteht, den muss man eben mit einem gewissen Nachdruck da einfach überzeugen. Wie gesagt, wenn dann nach der gebrachten Demokratie irgendwo das ein oder andere verlassene Ölfässchen rumsteht, dann nimmt man es halt mit, um das Land auch sauber zu hinterlassen. Die Amerikaner machen, was die Amerikaner machen. Und das ist unter allen Präsidenten, bis auf Donald Trump, sehr, sehr klar geworden. Und ja, Joe Biden muss da wohl herhalten als die Vorführpuppe der Nation. Nun gut, ganz egal. Wir sehen, dass sich die Verhältnisse, die Beziehungen zwischen den Ländern im Nahen Osten signifikant verbessern und auch sehr, sehr überraschend. Teilweise sind der saudische und der iranische Außenminister planen sich während des Ramadans zu treffen, heißt es zum Beispiel hier. Und ja, hier heißt es, nach dem Iran möchte Saudi-Arabien seine Beziehung mit Syrien wieder aufbauen. Auch das signifikante Fortschritte, wie ich finde, wenn es um den Frieden im Nahen Osten geht. Und ja, hier heißt es, Fehler des Westens, Ersatzbühne Assads Rückkehr auf die Weltbühne. Ja, lange wurde Syriens Herrscher für seine Verbrechen in der Region geächtet. Nur Iran und Russland empfingen ihn noch. Aber das Erdbeben in seinem Land hat ihm wieder viele Türen geöffnet. Es wiederholt sich ein Fehler im Umgang mit Diktatoren, der auch zum Ukraine-Krieg führte. Ja, die Diktatoren, wie gesagt. Alle diejenigen, die noch nicht verstanden haben, wie wunderbar Demokratie funktioniert, ja, müssen dann im Umkehrschluss natürlich ja die Diktatoren sein. So, dann haben auch Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate einen Freihandelspakt geschlossen. Der tritt nun in Kraft. Also viele, viele Hinweise darauf, dass es hier eine enorme Entspannung in der Region gibt. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Zuerst blicken wir auf gewisse Fortschritte rund um die Taiwan-Frage. Der ehemalige taiwanesische Präsident ist in China angekommen, um ja für den Frieden zu plädieren. Und in diesem Hinblick ist auch diese Meldung ganz interessant. China und Honduras nehmen diplomatische Beziehungen auf. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Beziehungen zu Taiwan seitens Honduras beendet werden müssen. Also erstens, Honduras bricht die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan. Das geht aus Aussagen des Außenministeriums hervor. So, dann blicken wir ins Mittelmeer. Türkei und Griechenland, also nicht ins Mittelmeer, sondern ans Mittelmeer. Wobei Zypern da natürlich auch noch eine Rolle spielt. Plötzlich beste Freunde. Noch vor wenigen Monaten wurde mit Krieg gedroht. Jetzt nähern sich die beiden Länder an und präsentieren sich als beste Freunde, was sie mit der plötzlichen Friedfertigkeit auf sich hat. Ja, böse Zungen sprechen hier weiter hartnäckig von einem sich entwickelten Weltfrieden. Kann ja alles nicht sein. So, Indien hält Russland die Treue, weil das Land dem Westen und dessen Doppelmoral nicht traut. Ja, das hat man schon ganz, ganz offen. Und ja, Putin sagt China, Putin sagt Xi, dass Russland auf den anwachsenden Energiehunger von China reagieren kann und ja, da eine gute Partnerschaft entstehen könnte zwischen China und Russland. Und ja, Putin greift den Westen an. Dieser möchte eine neue Achse wie während der Nazi-Zeit kreieren, um hier ja entschieden gegen Russland vorgehen zu können. Wir sehen, dass diese Achse des Westens eigentlich immer schwächer und auch lächerlicher wird. Und ja, die wahre wie soll man sagen, der Osten, also Russland, China und der Süden, Indien, Afrika und so weiter, auch Südamerika, hier mehr und mehr zusammenarbeiten, um hier eine tatsächliche Achse zu bilden. Böse Zungen würden vielleicht von einer Allianz sprechen. Auch da gibt es ja immer wieder gewisse Hinweise. So, NATO-Beitritt Finnlands, Ungarn ist dafür. Wunderbar, bringt das Ganze zu Ende. Und ja, damit blicken wir nach Russland. Und auch hier werden immer wieder gewisse Themen aufgebracht. Auch schon im Mainstream hat Putin einen Doppelgänger. Widersacher verrät einfachen Trick zur Unterscheidung. Sind es die Ohrläppchen, das Doppelkinn? Natürlich Putin, der einzige führende Politiker weltweit, der über einen Doppelgänger verfügt. Wäre in Deutschland undenkbar. Für Olaf Scholz sucht man ja seit Monaten einen. Das will sich aber tatsächlich keiner mehr antun in diesen Tagen. So, dann, ja, endlich ist es klar, es war doch Putin. Nord Stream Anschlag, Putins geheimer Konvoi. Die russische Marine hat kurz vor den Explosionen der Nord Stream Pipelines mutmaßlich mit einem Mini-U-Boot in deren Nähe operiert. Das wirft Fragen zu den Ermittlungen auf. Ja, war von Anfang an klar, die Russen waren es. Haben ihre eigene Pipeline in die Luft gesprengt. Und ja, das Einzige, was auch wirklich Sinn macht, wenn man sich auch die Motive anschaut. Böse Zungen haben ja behauptet, die Amerikaner könnten es gewesen sein. Das ist natürlich völliger Unfug. Die Amerikaner verbreiten Demokratie und das funktioniert nicht über das Sprengen von Pipelines. Zumindest nicht immer. Ja, hier heißt es, Bericht enthüllt neue Nord Stream Details. Russen waren vor den Pipeline-Explosionen am Tatort. Ja, dann haben wir es doch Fall abgeschlossen, Colombo. Und eine böse, böse Zunge aus Deutschland, natürlich von der AfD, wird da in den Vereinigten Staaten sogar gehört. Wenn Sima Hirsch recht hat, hat der deutsche Kanzler Olaf Scholz hier Hochverrat begangen und muss zurücktreten. Das Ganze geht von Tino Chrupalla hervor, natürlich Mitglied der AfD. Wie gesagt, die Rolle der deutschen Ampelregierung bei diesem Nord-Stream-Anschlag durchaus, ja, durchaus interessant, wie ich finde. So, deutsche Leopard-Panzer und Munition in der Ukraine angekommen. Endlich kann man nun davon sprechen, dass deutsche Panzer wieder Richtung Osten rollen. Wunderbare Geschichte. Deutschland hat geliefert insgesamt 20 Panzer. Wie viele Panzer haben die Russen? Insgesamt 20 Panzer sind laut Olaf Scholz in der Ukraine angekommen. Auch Munition, Ersatzteile und ausgebildete Truppen sind eingetroffen. Dann, ja, auf geht's, gehen Moskau, mag der ein oder andere das sagen. Und ja, ganz klar, hier beim Irish Examiner. Die russische Niederlage ist unausweichlich und wird der Welt erlauben, auf das wahre Problem zu blicken, sich auf die wahren Probleme zu konzentrieren. Endlich ist der Russe besiegt. Nun geht es um den Klimawandel, das einzig wahre Problem. Ja, wie gesagt, dieses Narrativ. Die Leute glauben es noch, also nutzt man es noch. Ja, und ganz klar, Putins Riesenoffensive brutal gescheitert. Es war Russlands letzte Chance. Tja, das war es dann wohl. Selenskyj und die Ukraine werden den Krieg gewinnen, werden wohl auch über kurz und lang dann Russland einnehmen. Und ja, Gott sei Dank, auch hier hat sich die Demokratie und die Guten durchgesetzt. Russland ist gescheitert. Wer die Dinge so glauben möchte, bitte. Ich denke, die Realität sieht ein ganz, ganz, ganz klein wenig anders aus. So, Russland versucht hier 400.000 weitere Truppen zu rekrutieren. Geht aus einem Bericht hervor, also hat man da anscheinend durchaus noch die ein oder andere Kapazität, ganz im Gegensatz zur Ukraine, ja, die dringend mehr Soldaten braucht, wie es hier bei der Bild heißt. Nicht nur Putin hat ein massives Rekrutenproblem, der Geheimdienst zieht Zügel gegen Verweigerer an. Da werden schon ja die Alten und die Jungen rekrutiert. Und hier ist es Selenskyj in der Ukraine. Er lässt in der Ukraine jetzt Priester verhaften. Priester, die unter Polizeigewalt aus ihrem Hauptheiligtum geworfen werden. Diese bedenklichen Bilder aus der Ukraine gehen um die Welt. Präsident Wladimir Selenskyj verbannt die orthodoxe Kirche des Landes aus dem Kiewer Höhlenkloster. Sie untersteht dem Moskauer Patriarchat. Kiew wirft den Geistlichen Spionage vor. Erinnert auch ganz, ganz ein bisschen an Dinge aus der Vergangenheit. Wie gesagt, aber alles nichts mit, ja, egal. So, und ja, Putin fühlt sich natürlich in die Ecke gedrängt und drückt dann relativ schnell auf den Knopf, so wird uns das jetzt mehr und mehr präsentiert im Narrativ. Putin verkündet im Staatsfernsehen, Russland stationiert Atomwaffen in Weißrussland. Experten zum Bild, nächster logischer Schritt. Ja, ganz klar. Wie gesagt, ich habe keinerlei Angst vor einem Atomkrieg. Auch wenn ja, diese Waffen natürlich weitreichend sind und ja, auch mit Angriffen auf Berlin schon gedroht wurde. Stationierung in Belarus angekündigt. So weit reichen Putins Atomwaffen. Oh mein Gott, ja, wir werden alle sterben. Die EU hat natürlich gleich angekündigt, hier mehr Sanktionen gegen Russland auszusprechen, wenn hier taktische nukleare Waffen in Belarus stationiert werden sollten. Und ja, der Kreml sagt, er wird seine Pläne nicht ändern, wenn es um diese nuklearen Waffen geht. Auch wenn hier natürlich von gegebener Stelle mal wieder Kritik kommt, aber ja, das ist ja nicht das erste Mal. So, Moskau wird Uranmunition in der Ukraine benutzen, wenn der Westen selbige an Kiew gibt. Also, die Briten sind ja da ein bisschen vorgeprescht und haben gesagt, ja, dass bald Uranmunition eingesetzt werden könnte gegen Russland. Man gibt sich im Westen weiterhin größte Mühe, hier die Eskalation auch weiterhin erwachsen zu lassen. Dann haben wir noch die Geschichte, immer mehr russische U-Boote in der Arktis. Die NATO bereitet sich laut Medienberichten auf einen Konflikt vor. Ach so, haben wir doch gar nicht gemerkt. Denn immer wieder werden russische Atom-U-Boote in der Nähe von Norwegen registriert. Und da gab es ja ein U-Boot Arcturus, hier eine Meldung von aus dem August 22. Moskau zeigt futuristisches Atom-U-Boot der nächsten Generation. Arcturus, da war doch was. Die Welt ist klein. Nun gut, 17 ukrainische Kinder kehren von annektierter Krim zurück in ihre Familie. Natürlich, das sind genau die Meldungen, die man im Westen braucht, um dem bösen, ja, kinderfressenden Putin entsprechend zu framen. Ja, dann haben wir noch eine Geschichte. Verschwörungstheorien, mal wieder, Fragezeichen. Hochgefährliche Krankheitserreger, um was geht's hier? WHO rät Ukraine zur Schließung der Biolabore. Wie, die Ukraine hat Biolabore? Wer seit Kriegsbeginn über gefährliche Bierlabore in der Ukraine spricht, wird schnell als Verschwörungstheoretiker identifiziert. Ein neues Papier der Weltgesundheitsorganisation appelliert nun allerdings an Kiew, die hochgefährlichen Krankheitserreger in genau solchen gefährlichen Labors zu vernichten. Hat natürlich nichts mit irgendwelchen Entwicklungen am Coronavirus zu tun. Das wäre eine Verschwörungstheorie. Weiterhin. Ihr seht auch hier. Legen die Dinge eigentlich alle relativ offen vor uns. Man müsste es eigentlich nur auch medial und ja, juristisch verbinden. So, bleiben wir kurz bei der WHO. Saudi-Arabiens Vision und Großzügigkeit sind sehr gern gesehen bei der Arbeit der WHO, wenn es um globale Gesundheitsfragen geht, sagt nun der CEO der World Gesundheitsorganisation, also World Health Organization. Ja, Saudi-Arabien hat seine Finger im Spiel und das werden wir ja später auch nochmal feststellen. So, wieder zurück zur Ukraine. Rumänische Abgeordnete will Teile der Ukraine annektieren. Was ist da los? Eine rumänische Abgeordnete hat einen Gesetzentwurf ins rumänische Parlament eingebracht, der die Annexion von Teilen der Ukraine durch Rumänien vorsieht. Ja, immer wieder die große Frage, was am Ende des Tages von der Ukraine noch übrig bleiben wird. Auch der US-Außenminister Blinken schließt Verhandlungen über Grenzen nicht aus. US-Außenminister Blinken schließt langfristig Verhandlungen über die künftigen Grenzen der Ukraine nicht aus. Die Entscheidung darüber liege aber bei den Ukrainern, sagte er gestern vor einem Parlamentsausschuss in Washington. Jeder eventuelle Friedensschluss müsse gerecht und dauerhaft sein. Eine Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine müsse gewährt bleiben. So Blinken, ja, schau mal, was am Ende des Tages übrig bleibt von Stadtstaat Kiew. So, und damit kommen wir in die USA und ja, zu großen, großen Bewegungen im Bankensektor. Das wird jetzt noch einiges an Meldungen mitbringen. Wir hoppen so hin und her und blicken zuerst auf die Silicon Valley Bank. Deren Kollaps ist ein Textbuch, also ein Drehbuch an Missmanagement. Das geht nun aus der Federal Reserve hervor. Also, die Banken Amerikas sind weiterhin sicher wie je und je. Nur, wenn halt hier das Management ein bisschen falsch gewirtschaftet hat, dann ist es eine Sache, die mal passieren kann, dass hier eine Bank einfach zusammenbricht. Interessanterweise hatte die SVB hauptsächlich Staatsanleihen gekauft und das eigentlich eine relativ konservative Angelegenheit. Nur ist durch die Zinsentscheidung der Federal Reserve hier ein großer, großer Druck aufgebaut worden. Die Zahlungen konnten nicht mehr bedient werden und dann hat es halt gekracht. Kann sich jeder auch genauer anschauen. Dann gab es gewisse Übernahmeangebote, die vorerst gestoppt wurden. Die USA stoppen den Verkauf der Silicon Valley Bank an die First Citizens Bank. Dann gab es da gewisse Meldungen, dass es doch vonstatten gegangen ist. Und das ist dann auch gestern tatsächlich passiert. Erleichterung nach der SVB-Übernahme. Bankaktien ziehen den Dow nach oben. Also alles wieder okay. Den Aktien geht es wieder gut. Die Banken sind wieder unantastbar sozusagen. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter und füllen Sie Ihre Konten wieder auf. Das Geld ist sicher. Bis zum nächsten Crash halt. Nächsten Freitag. So, dann in die Schweiz. Monster UBS findet keine Unterstützung im Volk. Noch selten war das Schweizer Volk so einig wie beim Thema UBS und Credit Suisse. Das zeigt eine repräsentative Erhebung. Eine sehr große Mehrheit der Befragten findet, dass die CS-Verantwortlichen finanziell zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, so wie es in der Vergangenheit immer gelaufen ist. Die Bankmanager sind immer die Ersten, die da zahlen müssen, das kennen wir doch. Wie die Schweiz die Rettung der Credit Suisse erpresste, heißt es hier. Die Schweizer Behörden haben brutalen Druck auf die Credit Suisse und die UBS ausgeübt, denn noch vor Marktöffnung sollte eine Lösung gefunden werden. Die Opfer sind empört, auch das. Direkte Demokratie, wie wir sie aus der Schweiz so lieben. Und da gibt es auch immer noch in die Ukraine schauen, gewisse Vorwürfe gegen die Schweizer Regierung, eventuell sogar. Regierung weiß von nichts. Schweizer Panzerwagen in der Ukraine gesichtet. Ja, das kann passieren. Die Schweizer Bundesregierung zeigt sich überrascht und kündigt eine Untersuchung an. Ja, alles untersuchen. Auch das ein schönes Mittel, die Dinge dann entsprechend tot zu schweigen. So, erneut die Saudis. Der Vorstand der Saudi National Bank tritt zurück, wenige Tage nach die nachdem seine Aussagen zur Credit Suisse hier einen Ausverkauf ausgelöst haben. Die Saudis haben ja gesagt, sie werden der Credit Suisse nicht helfen, und das hat dann dazu geführt, dass diese am Ende des Tages übernommen wurde, und nun tritt dieser Mann eben zurück. Hochinteressant auch alles. So, wunderschöne Überschrift. Bankenkrise, der ich hab's euch doch gesagt, Moment. Der ist meines Erachtens noch nicht ganz eingetreten. Ich würde auch darauf verzichten. Wie gesagt, dann werde ich ja nur noch I told you so sagen. Ja, die Welt ändert sich. Sie bricht zusammen, und diejenigen, die das seit längerem ankündigen, immer noch als Verschwörungstheoretiker oder was auch immer dargestellt werden, ja, kommen teilweise aus dem Schmunzeln nicht mehr heraus. Mir geht es da durchaus ähnlich, aber ja, ich kann da durchaus auch ja, Geschehenes verzeihen, und wir müssen ja alle irgendwie weitermachen miteinander. Und daher möchte ich nicht hämisch oder irgendwas sein, wenn dann gewisse Dinge tatsächlich mal in Kraft treten oder sich entsprechend entwickeln. Aber ja, ich habe es euch doch gesagt. Natürlich. Das Ganze hat sich durchaus zu einer inzwischen inneren Einstellung entwickelt. Ja, muss man sich nur gewisse Themen anschauen in diesen Tagen. So, dann heißt es hier, der Niedergang der Deutschen Bank oder der Kollaps der Deutschen Bank wäre eine Bedrohung für die gesamte Eurozone. Eventuell das der Grund dafür, wieso sich die Deutschen Bankaktien gestern wiederholt haben. Auch hier gibt es ja nichts zu sehen, hat sich am Freitag auch durchaus anders angefühlt. Und ja, hier hängt der ganze Euroraum mit dran. Und ja, wenn die Deutsche Bank fällt, fällt der Rest. Ja. Man hat sich da in einen Konkurrenzkampf, in ein Wettrennen mit der Ukraine begeben. Wir werden sehen, wer hier als Erster ja, zusammenbricht. Laut Kim.com dürfte es wohl die Deutsche Bank sein. Die Deutsche Bank ist kaputt, schreibt er hier erneut. Aber wenn diese Derivatenblase platzt, dann ist Deutschland und die Europäische Union am Ende, gefolgt vom Rest der Welt. Dies könnte die Supernova sein, die das globale Finanzsystem detoniert. Dann sind eure Einlagen auch nicht sicher. So, deutsche Jahreswirtschaftsleistung 3,7 Billionen, 8 Billionen. Das Derivatengeschäft 23 Billionen. Und hier unten ganz süß, der orange Punkt, 62 Milliarden Eigenkapital. Also, dürfte spannend werden, und hier ist die Krise noch nicht annähernd angelaufen. Ich denke, das geht alles nun ja, entsprechend seine Wege. So, und ganz merkwürdigerweise zeigt sich immer wieder, dass gerade Russland, die ja mit Sanktionen bestraft wurden, hier durchaus ja weniger wirtschaftliche und finanzielle Probleme hat als andere Staaten. Die Erwartung, Russlands Wirtschaft würde zusammenbrechen, war unrealistisch. Die nächste Verschwörungstheorie, die sich bestätigt hat. Zurück zur Deutschen Bank. Die Deutsche Bank ja, führt einen leisen Anstieg für europäische Bankaktien an. Also alles wieder gut. Wie gesagt, überweisen Sie wieder Geld auf Ihr Konto. Wir brauchen es. Deutsche Bank vor dem Kollaps. 6 Milliarden Werteverlust in 2 Wochen. Auch hier, ja, alles ganz normal. Der Bankensektor kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Kollaps der Credit Suisse steht nun die Deutsche Bank im Rampenlicht. Von der Finanzkrise konnte sich das Institut nie erholen. Nun verlor sie allein in den letzten 2 Wochen abermals ein Viertel ihres Wertes. Erste Ökonomen ziehen schon Parallelen zur Credit Suisse. Aber wie gesagt, am gestrigen Montag alles okay, wie es heute ausschaut. Habe ich noch nicht geprüft. Ist noch einigermaßen früh am Morgen, oder war es zumindest, als ich mit der Sendung begonnen habe. So, starke Einschränkungen für Postbankkunden am Wochenende, IT-Umstellung hier der Grund, auch hier ja keinerlei Panik, ihr Geld ist sicher. Wegen Wartungsarbeiten, mehrere Banken kündigen Ausfälle beim Online-Banking an. Alles gut, wie gesagt, es gibt nichts zu befürchten. Auch das Online-Banking der Credit Suisse war mal down, läuft schon wieder, also ja, alles wunderbar weiterhin. Ja, in diesem Sinne gibt es hier schon gewisse Aufrufe bei Reddit und auch bei Twitter. Hier, einen Moment. Am 1. April hier einen Bankrun zu veranstalten. Ich rufe hier natürlich nichts auf, ich dokumentiere das nur. Hier heißt es, heben Sie all Ihr Geld am 1. April, also am April Fool's Day ab, um ja, euren Banker ein bisschen in den April zu schicken. Natürlich völlig abzulehnende Flashmob-Idee hier. Ja, lasse ich einfach mal so stehen. Wir schauen uns an, was am 1. April passieren wird. Dürfte spannend werden, wenn sich das Ganze durchsetzen wird. So, zurück in die Schweiz. Ex-CS und UBS-Boss Oswald Grübel zur Übernahme. Internationalen Finanzplatz der Schweiz ist gestorben. Ja, und das von einem, der es wissen muss. Und ja, wo wir gerade bei spektakulären Abgängen sind, ist das Ende des Petrodollars, wird hier gefragt. Ja, diese Geschichte von der De-Dollarisierung der Weltwirtschaft geht momentan rum. Hier heißt es De-Dollarisierung, also Entdollarisierung. Mehr Länder suchen nun Alternativen zum US-Dollar. Ja, und da gibt es die ein oder andere Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Viele sprechen da weiterhin von einem Goldstandard. Schauen wir mal, wie gesagt, was uns da präsentiert werden wird. Es gibt auch Dinge, die man da selbst angehen könnte, aber ja, alles kein Problem. Die BRICS-Staaten haben die G7-Staaten im Bruttosozialprodukt, im Bruttoinlandsprodukt sozusagen überholt, wenn man das zusammenrechnet. Auch das zeigt an, dass hier ja, der Westen einem allgemeinen Niedergang entgegengestellt ist und ja, die multipolare Welt der BRICS-Staaten hier ja, erst am Entstehen ist. Und ja, es zeigt sich an vielen, vielen Meldungen, dass die Staaten, die Länder sich da tatsächlich von den USA abwenden. Ja, hier heißt es, der Tschad verstaatlicht die Besitztümer des Ölgiganten Exxon, sagt nun die Regierung. Bei CNN und bei Fox News kommen inzwischen Berichte über die De-Dollarisierung. Und das ist für die Vereinigten Staaten durchaus bemerkenswert. Also irgendwas scheint ein Push zu sein. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen Deal mit Kenia geschlossen, den Ölhandel in Zukunft mit kenianischen Schilling abzuwickeln. Der saudische Ölgigant, wie heißt er? Aramco, baut eine neue Raffinerie in China. Lauter Einzelmeldungen mal wieder. Ja, da gibt es durchaus gewisse Bewegungen, um sich von den Amerikanern eben abzusetzen. Ölexportweltmeister Saudi-Arabien kauft Diesel aus Russland. Ja, obwohl er selbst der größte Öllieferant der Welt ist, hat Saudi-Arabien zuletzt Millionen Barrel Diesel aus Russland eingeführt und wohl teilweise nach Europa weiterverkauft. Ja, wunderbar. So, vom Öl kommen wir nach Texas. Ein Senator aus Texas führt den Kampf gegen CBDC, Central Bank Digital Currencies, digitale Zentralbankwährungen, ist glaube ich der beste deutsche Begriff. Und ja, dort wird ein Anti-CBDC-Gesetz eingeführt und da gibt es mehrere. Senator Lee aus Utah zum Beispiel, ebenfalls gegen CBDCs. Und auch Ron DeSantis hat ein Gesetz hier vorgeschlagen, um Centralized Digital Dollars in Florida zu verbieten. Spannender Kampf, der sich da zeigt. Innerhalb der Vereinigten Staaten, aber auch weltweit, hier heißt es, Central Bank Digital Currency Fail. Weltweiter Widerstand gegen die Zentralbanken gewinnt an Geschwindigkeit. Und hier ein Bild zum Beispiel aus Nigeria, wo man sich auch ganz klar gegen die Vorhaben der Regierungen stellt. So, damit sind wir im Bereich der Krypto-Nachrichten. Und ja, wie gesagt, Krypto und Bitcoin bitte immer ganz klar klären. Und da gibt es einige Probleme, wie es heißt. Binance, die größte Börse, Kryptobörse der Welt, stoppt Ein- und Auszahlungen. Auch hier, ja, ihre Coins sind sicher. wer seine Ersparnisse oder seine Assets auf Börsen liegen lässt, dem ist in diesen Tagen tatsächlich nicht mehr zu helfen. Ab auf die eigene Wallet. Die weltgrößte Kryptobörse hat aufgrund von technischen Problemen temporäre Ein- und Auszahlungen gestoppt. Alles kein Problem, wie gesagt. Und da gibt es allerdings gewisse Bewegungen seitens der CFTC, gegen Binance vorzugehen. Und da wird es echt interessant. Der Kryptogigant Binance wird von US-Anklagen getroffen. Hier geht es um das Brechen von Handelsregeln. Die CFTC verklagt Binance und deren CEO wegen vermeintlichen regulatorischen Verletzungen oder Relationsverletzungen. Die Commodity Futures Trading Commission ist die CFTC. Und zu den Commodities werden wir gleich kommen. Das Ganze hat dann auch den Bitcoin-Preis mal wieder vermeintlich ein bisschen nach unten gezogen. Bitcoin, strauchelt, weil die SFTC hier Binance verklagt. Wie gesagt, es wird immer wieder, bis sich das ganze Feld geklärt hat, große Player geben, die da ins Stürzen die da zum Stürzen kommen. Und das hat natürlich immer wieder auch einen gewissen Impact auf den Bitcoin-Preis, aber auch hier wird es so laufen, dass die Menschen mehr und mehr verstehen, dass das alles eigentlich eine Werbung für den Bitcoin ist. Und eventuell wird es auch hier eine Entkopplung geben, wie man es beim den Finanzmärkten, den klassischen Finanzmärkten schon gesehen haben. Eventuell wird sich der Bitcoin auch bald von der Krypto-Szene abheben. Auch das. Zukunftsmusik. Schauen wir mal. So, hochinteressant weiterhin die Aussagen von dem Chef der SFTC, Benham. Er ist der Meinung, dass Ether und Stablecoins Commodities sind. Das ist ja eine Sache, die man durchaus diskutieren könnte, das sehe ich hier nicht so. Der Chef der SEC, der Börsenbehörde, sieht das ebenfalls anders. Er sieht, also Gensler sieht hier, dass alles außer ein Bitcoin eben keine Commodity ist, kein Rohstoff ist, sondern ein ungesichertes Wertpapier. Und der Bitcoin als einziger digitaler Rohstoff hier eben zu sehen ist. Hochinteressante, auch juristische Frage momentan in den USA. Also Commodity oder Security, ein Rohstoff oder ein Wertpapier. Ja, wie diese eine Frage hier dabei helfen könnte, dein Krypto-Portfolio zu sichern, beziehungsweise das ist die zentrale Frage in der Kryptowelt meines Erachtens in diesen Tagen. Wenn hier die SEC zum Beispiel alle Krypto-Coins als Securities einstuft, könnte man sie, wie im Fall Ripple gesehen hier oder XRP gesehen, hier verklagen. Und das ist genau der Punkt. Neue Hoffnung für XRP: wird Ripple gegen die SEC gewinnen. Seit Ende Dezember 2020 liegt die SEC mit Ripple im Clinch. Der juristische Streit zieht sich in die Länge und belastet die Kryptowährung XRP. Kommt jetzt die entscheidende Hilfe für Ripple. Ja, seit Ripple XRP Ende Dezember 2020 von der SEC, Securities and Exchange Commission, als Wertpapier eingestuft wurde und daraufhin verklagt wurde, müssen XRP-Investoren einige Menge Geduld mitbringen. Also das ist dieser Punkt. Was ein Wertpapier ist, muss auch angemeldet sein und keiner dieser Kryptocoins ist es eben. Und es wäre dann eine ungesicherte Sicherheit, also eine unsecured Security. Und das ist eigentlich eine illegale Geschichte. Und das bringt hier dieser Fall natürlich mit, dass der dann als Präzedenzfall gesehen werden darf. Und da wird es spannend, wann dann die Entscheidung kommt. Haben wir irgendein Datum? Schauen wir mal, wir werden es schon hören, wenn da tatsächlich neue Dinge zu verzeichnen sind. XRP, wieso ist das in einer anderen Beziehung so wichtig? Ich sehe da sehr, sehr viele, die XRP als einen Teil einer neuen Weltfinanzgeschichte sehen. Da gibt es immer wieder Beispiele hier zum Beispiel. Ja. Dave, XRP Lion and discusses the Deep State Crash und das Quantensystem mit Niklas. Egal. Also anscheinend ist das XRP und auch noch andere Coins, IOTA und so weiter hier ins Quantenfinanzsystem auf irgendeine Art und Weise integriert. Ich check das immer. Keine Ahnung. Auch hier macht euch die eigenen Gedanken und schaut euch an. Ripple natürlich keinesfalls irgendwie zu kritisieren. Und wenn selbst das World Economic Forum gemerkt hat, dass Ripple XRP eine gute Sache ist, dann gibt es ja dann nichts zu befürchten. Sucht beim WF mal nach Bitcoin. Viel Spaß. So, alles wunderbar. Wir bewegen uns auf eine Welt zu, in der ein Zentralcomputer alle finanziellen Angelegenheiten der Welt klärt und alle freuen sich drüber. Schöne neue Welt. Unverständlich für mich, aber wie gesagt, auch hier macht sich jeder selbst sein Thema und seine Gedanken. Dann kommt hier eine Aussage vom Chef der Federal Reserve Minneapolis. Bitcoin hat keine aktuelle Nutzbarkeit, also keinen Use Case sozusagen. Und ebenfalls aus dem Mund dieses Mannes kommt, es gibt eine unendliche Anzahl an Cash bei der Federal Reserve. Also wer diese zwei Dinge gegenüberstellt, der merkt hier sehr, sehr wohl, dass es eventuell doch einen gewissen Nutzen für eine knappe Währung gibt, im Gegensatz zu diesem immer weiter ausufernden Fiat-Finanzsystem. So, ja, dann bleiben wir ein bisschen beim Bitcoin, haben wir schon gesehen. Ein russischer Finanzbeamter ist der Meinung, dass Bitcoin keine Zukunft hat, sind wir uns inzwischen ja alle einig. Auch Greenpeace sagt aus irgendeinem Grund, dass Bitcoin ganz, ganz böse ist und hat hier diesen Skull, diesen Totenkopf, inzwischen schon legendären Totenkopf, als Kunstwerk präsentiert. Ihr merkt, irgendwie sind alle einer Meinung, dass der Bitcoin ganz, ganz böse ist. Und wenn alle einer Meinung sind, dann haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dann haben die auch recht, meistens, bis dann halt das alles mit offenen Augen gesehen werden kann. So, der Bitcoin. Es ist böses, böses Internetgeld und wir werden große Probleme damit haben, wenn dann das Internet endgültig zusammenbricht. Und es könnte schon 2023 passieren, zum Beispiel aufgrund so großer Datenmengen oder ein Sonnensturm, könnte alles auslöschen. Das nächste Fahrt. Milliardenschäden möglich. Sonnensturm trifft die Erde und ruft Blackouts aus. Ach Mann. US-Behörde warnt vor Blackout. Ja, wir werden alle sterben. Den neuesten Kometen haben wir Gott sei Dank überlebt. Der ist an der Erde vorbeigezogen, zwischen Erde und Mond sozusagen. Aber ja, wie gesagt, irgendwas von oben wird es schon sein. Und wenn es dann doch die Außerirdischen sind, laut Pentagon-Dokument könnte Alien-Mutterschiff die Erde ausspionieren. Ha. Unglaublich, die Geschichten, die uns da erzählt werden. Und ja, hier nochmal der Asteroid. Der kam jetzt der Erde so nah, dass man ihn mit bloßen Augen sehen konnte. So, was haben wir noch? Oh, ja, wenn das alles nichts hilft, ist es vielleicht das schwarze Loch, das uns alle dann in den Untergang treibt. Panik. Und ja, auch eine immer gefährlich werdende KI könnte dazu führen, dass wir alle sterben. Ja, Interview mit Deck. Nick Bostrom, mit KI außer Kontrolle könnten wir alle sterben. Ja, ist es nicht so, dass wir sowieso alle sterben? Ich weiß es nicht. Nun gut, im Bitcoin ist es alles ganz egal. Der erreicht einen neuen Bitcoin-Hash-Rate-Rekord, einen neuen Höchststand. Michael Saylor ist da dabei, kauft mit seiner Firma MicroStrategy erneut 6.455 Bitcoin im Wert von 150 Millionen US-Dollar. Wie gesagt, jemand, der davon überzeugt ist, lässt sich da wenig beeinflussen. In den letzten Tagen hier nochmal dieses kleine Video, in dem gefordert oder über das gefordert wird, da der Dollar in einem massiven Abstieg befindlich ist, dass die einzige Option der USA es ist, sich auf einen Bitcoin-Standard zu setzen. Und ja, der ehemalige Chef oder Trade Technical Officer, also einer, ein Hoch einiger Mitarbeiter von Coinbase. Bitcoin könnte den US-Dollar als die Reservewährung der Welt ersetzen. Gute Verschwörungstheorien. Natürlich auch hier, wir werden sehen, wie sich die Welt entscheiden wird. Man könnte ja laut Spieltheorie davon ausgehen, dass sich die Wirtschaft, der Markt, die Akteure hier am Ende des Tages für das härteste Geld entscheiden werden. Und ja, da ist eigentlich relativ klar, was das ist. Und dort, wo die Not am größten ist, wo man keine andere Notwendigkeit und keine andere Möglichkeit und keine andere Alternative hat, tut man hier schon gewisse Schritte. Afrika ist wohl dabei, Bitcoin als Alternative für den US-Dollar oder die US-Dollar-Krise zu nutzen. Ja, wie gesagt, wenn man keine Alternativen mehr hat oder keine andere Alternative mehr hat und die Not einfach da ist, dann kann Bitcoin wirklich, wirklich da wohl einen gewissen Job erfüllen. Anscheinend ist bei uns die Not noch nicht so groß, aber auch das wird sich zeigen. Ja, wie gesagt, wer in der EU wohnt, hatte nichts zu befürchten. Die neueste Meldung aus dem EU-Parlament. EU-Parlament plant neue Bargeldobergrenze ab 7.000 Euro mit Karte zahlen. Ja, wenn die Karte denn noch funktioniert, aber es gibt nichts zu sehen. Ein Blick aus dem Ahrtal, warum im Flutgebiet 118 Millionen Euro Spenden nicht ausgezahlt sind. Auch das alles kein Problem. man kann sich doch mit Rheinmetall-Aktien versorgen. 7 Rüstungsaktien für ihr Depot. Es ist so absurd, was uns hier gezeigt wird. Und ja, wie gesagt, der DAX hat sich mit Banktiteln erholt und oder bei Banktiteln erholt und das Ganze, ja, vergessen wir es. Es hat keinen schwarzen Freitag gegeben, es wird auch keinen schwarzen Freitag mehr geben. Die Welt ist in Ordnung, macht euch keine Sorgen. Und ja, dass dieses Beben bei den Banken nicht nur die Privatbanken und Geschäftsbanken erwischt, sondern auch die ein oder andere Zentralbank hier Probleme kriegen wird. Auch das eine Verschwörungstheorie, auch wenn die niederländische Zentralbank nun hier berichtet, dass man zum ersten Mal seit 1931 Verluste gemacht hat. Auch hier gibt es nichts zu sehen. Auch das niederländische Bankensystem ist mit Sicherheit ganz, ganz sicher. So, und wie ein sicheres Bankensystem aussieht, hier zum Beispiel ein Bild aus Argentinien, wo die Leute vor Western Union Schlange stehen, da wohl dort kein Bargeld mehr verfügbar ist. Und ja, noch eine Stufe besser schaut es in Venezuela aus. Die Straßen von Venezuela, das ist der Wert ihres Geldes. Einfach auf den Straßen verstreut. Vertrauen Sie nicht den Eliten und den Banken und denken Sie nicht, dass dies in Ihrem Land und Ihrem Geld nicht passieren kann. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Scheiße den Lüfter trifft. Macht euch eure eigenen Gedanken, gerade wenn es um das ja heißgeliebte Bargeld geht. So, das war es eigentlich für heute gewesen. Habt ihr was gemerkt? Wir hatten ein Thema heute fast überhaupt nicht angesprochen, das hätte ich jetzt fast vergessen. Und ja, das bringen wir zum Ende Sendung. Das gute, gute alte Corona. Die Älteren mögen sich erinnern. Eltern lassen ihre Kinder seit der Corona-Pandemie seltener impfen. Die Corona-Pandemie hat in der Schweiz offenbar zu einem Anstieg bei den Impfskeptikern geführt. Eltern lassen ihre Neugeborenen seltener impfen. Ja, was soll man da sagen? Gott hat es anscheinend nicht geschafft, den Menschen so perfekt zu erschaffen, dass da schon von Anbeginn ein gewisser Schutz besteht, sondern wir haben Gott sei Dank die Wissenschaft, die sich da was einfallen hat lassen. Und ja, weiß nicht, zick, Impfungen entwickelt hat, um ja unsere Kinder zu schützen. Und da sind wir doch alle ganz, ganz froh. Und ja, leider, leider glauben mehr und mehr Menschen eben nicht mehr daran. Und das ist eine Sache, die ebenfalls mit einem gewissen Demokratieverlust natürlich einhergeht. Ja, lauter Verschwörungstheoretiker. Wie soll das alles nur enden, wenn wir nicht mehr geimpft sind? Oh Gott, auch hier. Wir werden alle sterben. Ich hoffe, das wird entsprechend verstanden. Lauterbach offen für eine Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Politik. Sollte da ein Herr Lauterbach gefragt werden, ob wir das aufarbeiten sollten oder sollten das vielleicht von anderer Stelle aus angehen? Aber ja, ich bin nicht für einen Rücktritt. Ich möchte die Show bis zum Ende präsentiert bekommen. Bei der Berliner Zeitung spricht man über Gentherapie. Der Kampf um den Begriff der Gentherapie, wie sie heißt, rund um die Zulassung der Covid-Impfstoffe. Also da wird das ein oder andere noch rauskommen. Dann, ja, leider, leider immer wieder die plötzlich und unerwarteten Todesfälle, auch bei jungen Menschen, vor allem bei jungen, fitten Menschen, bei Sportlern. Reanimation im Rasen, Herzstillstand bei Kicker 25 sorgt für Entsetzen. Das Ganze in Spanien, nein, in Argentinien wohl und ja auch in Deutschland. Immer wieder traurige Meldungen. Fußballtalent von MSV Duisburg stirbt mit nur 16 Jahren. Unfassbarer Schmerz. Alles ganz normal, leider. Ja, und damit die letzte Meldung für heute, titelgebend sozusagen. Ich bereue nichts. Tennisstar Novak Djokovic verliert die Weltranglistenführung, weil er sich nicht impfen lässt. Ja. Hirn, Herz und Eier. Ja, hat es ja immer wieder demonstriert und ja, lasst euch von dem ganzen Geschrei da draußen nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen, sondern ja, bleibt bei den Überzeugungen, die ihr euch erarbeitet, erkämpft hat in den letzten Jahren. Und ja, ich denke, der allgemeine Niedergang wird vor allem diejenigen härter treffen, die sich ja immer noch ja, schützend vor die Narrative der oder die offiziellen Narrative stellen und ja, nicht merken, dass diese Narrative dabei sind, ja, zu zerbröseln. Und ja, die Menschen, die hier mitgemacht haben, die ersten sein werden, die ja als Opfer zu verzeichnen werden sind. Und das geht ja schon los, sieht man ja an allen Ecken und Enden. Nun gut, das soll es gewesen sein für heute. Wie gesagt, etwas aufregende, durchwühlende Woche gewesen jetzt. Vielen, vielen Dank für alle, die mich da unterstützt haben. Es hat ein bisschen eine Trennung gegeben, auch bei meinen Zuhörern. Die einen gehen mit, die anderen nicht. Das soll okay sein. Ich werde meine Sendungen hier nicht großartig verändern, sondern werde es weiter wie gewohnt machen. Ja, ich hoffe, es passt. Und jeder, der sich da in eine neue Richtung umschauen möchte, sich mit dem Bitcoin ein bisschen auseinandersetzen möchte, da werde ich in den nächsten Tagen tatsächlich eine Möglichkeit finden, hier zusammenzukommen, ich sag's mal so. Das ist dann aber wirklich nur für Leute, die es interessiert. Für die anderen habe ich da leider, Gott sei Dank, keine Zeit. Ich bin nicht da, um zu diskutieren, wieso Bitcoin wieso nicht. Und ist unreguliert von ISO irgendwas 200, bla bla bla. Geht euren eigenen Weg, wie gesagt, ja. Da mit mir ein bisschen mitschreiten möchte, der ist da herzlich eingeladen. Wer nicht, der soll sich auch bitte auch einfach raushalten. Die Meinungen interessieren nicht immer jeden. Okay, soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung, auch gerade diejenigen, die sich da wirklich auf den Bitcoin eingelassen haben. Und ja, ich hoffe, wir gehen weiter in Richtung Regenbogen, wie es so schön heißt. Alles klar, macht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag weiterhin. Werde natürlich am Morgen vielleicht nicht, am Donnerstag die nächste Sendung machen. Und ja, wir schauen einfach weiter, wie dieses globale Theaterstück entfalten darf. In diesem Sinne, macht es gut. Alles, alles, alles Liebe. Der Sunny ist draußen.